Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr gerne bei den Kollegen reinhören. Und wir wollen uns heute eine Stunde mit dem Handballsport beschäftigen, mit den aktuellsten Themen der Männer und auch bei den Frauen. Auch wenn dort die reguläre Bundesliga-Saison zu Ende ist, gibt es dort noch genug zu besprechen. Das wollen wir natürlich machen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof und wie gewohnt bin ich hier also bei meinen geschätzten Experten, also den Tim Deppen. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, lass uns, bevor wir uns ja mit dem Frauenhandball beschäftigen und einem Gast, den wir heute mit dabei haben, also sollte auf jeden Fall gleich nachher reinhören, mit den Herren beschäftigen. Denn dort sind wir ja in der entscheidenden Phase in der Bundesliga und eine große Entscheidung ist in dieser Woche gefallen, in der vergangenen Woche, und zwar Magdeburg ist Deutscher Meister. Offiziell
ja,
jetzt.
Genau. Also wie gesagt, das war ja schon gefühlt seit Wochen und fast schon seit Monaten. Eigentlich klar, dass dieser Titel in dieser Saison nur über Magdeburg gehen würde. Und sie haben sich im Spiel gegen Balingen am Donnerstagabend dann auch tatsächlich doch etwas schwerer getan, als man das vielleicht erwartet hätte, auch aufgrund natürlich der Tabellensituation. Aber Balingen hat das wirklich über lange Zeit sehr, sehr gut gemacht, sie vor eine Herausforderung gestellt. Aber am Ende ist es dann doch auch noch ein ziemlich souveräner 31-26 Sieg für die Magdeburger und dann sind natürlich alle Dämme gebrochen bei allen. Also es war schon echt schön zu sehen, nach 21 Jahren dann die zweite gesamtdeutsche Meisterschaft zu feiern. Und dementsprechend wirklich eine schöne Geschichte, die jetzt ihre Vollendung findet. Insgesamt natürlich lässt das Ganze dann auch die beiden Pokal- oder die beiden finalen Niederlagen in der European League und im DHB-Pokal so ein bisschen jetzt erstmal vergessen. Und alles in allem ist das schon einfach eine wirklich sehr, sehr starke Saison, die die Magdeburger da gespielt haben. Und ja, sie sind hochverdient Deutscher Meister und von daher kann man da echt nur Glückwunsch sagen und absolut verdient.
Ja, auf jeden Fall absolut verdient. Das, glaube ich, kann man ganz, ganz gut beschreiben. Sie waren einfach das Team, was am besten gewesen ist in der Saison, auch wenn sie jetzt hinten raus ein bisschen Probleme hatten, auch im Spiel gegen Balingen, das sie ja gewonnen haben mit 31-26, haben sie sich doch wirklich schwer getan, haben so ein bisschen diese defensive Stabilität so ein bisschen vermissen lassen, die sie eigentlich so ausgezeichnet hat, auch über die Saison über, also so ein bisschen Probleme gehabt. Am Ende, wie gesagt, ist es egal, sie gewinnen den Titel, sind Deutscher Meister, haben sich damit mal wieder zum besten Team in Deutschland gekürt und auch wenn natürlich der verpasste Titel in der European League so ein bisschen wehtut, trotzdem ist es hier eine sehr, sehr erfolgreiche Saison aus Magdeburger Sicht. Und dahinter geht es natürlich noch weiter im Kampf um Champions League, um den Abstieg, um die europäischen Plätze einfach. Und da hat der THW Kiel einen wichtigen Sieg feiern können. Er hat mit 29-22 gewonnen gegen den HSV Hamburg. Man freut sich jetzt über den Sieg, aber es gibt einen faden Beigeschmack bei der ganzen Geschichte.
Jo, das kann man so sagen. Also auch über das Spiel braucht man tatsächlich gar nicht allzu lange sprechen an sich. Also 29-22 zur Pause schon mit 8 Toren in Führung. Also das ist relativ schnell eine sehr deutliche Geschichte für die Kieler. Und umso bitterer ist es natürlich, dass sich Sander Sargosen schwer verletzt hat. Das sah leider auch im Live-Bild und in der ersten Wiederholung wirklich nicht gut aus. Ist da weggeknickt. Im ersten Moment dachte man, okay, vielleicht irgendwie ein bisschen vertreten einfach nur, aber ja, leider ist das Sprunggelenk dann in Mitleidenschaft gezogen und ja, dementsprechend Diagnose, Fraktur des Sprunggelenks, Syndesmoseband, Riss und dementsprechend wahrscheinlich eine Ausfallzeit von 6 bis 8 Monaten. Fällt damit ähnlich wie Henrik Pekeler natürlich nicht nur für das Champions League Final Four in 2 Wochen aus, sondern auch für einige Zeit länger noch und wahrscheinlich mit Sicherheit für den Rest des Jahres. Also das ist schon echt absolut bitter. Und das Letzte, was die Kieler jetzt gebraucht haben natürlich. Und ja, da kann man echt nur hoffen, dass er dann danach wieder einigermaßen gut wieder zurückkommt und schnell dann seine Form wiederfindet, weil ja, das kann natürlich auch einen längeren Rattenschwanz haben, weil da erstmal wieder reinzukommen, die Sicherheit zu finden, dann natürlich auch in die Situation zu gehen, in 1-gegen-1-Situationen und so weiter, schnelle Bewegung zu machen. Also das wird, glaube ich, mental auch eine sehr, sehr schwierige Situation. Aber ja, erstmal steht diese 6 bis 8 Monate Ausfallzeit und das ist natürlich echt einfach extrem, extrem bitter.
Ja, ja, auf jeden Fall. Zumal du ja auch eigentlich Champions League Final Four und da fehlt dir jetzt dein wichtigster Mann, also mit der wichtigste auf jeden Fall. Das wird natürlich dann ja gegen Barcelona enorm schwierig und jetzt natürlich auch in dem Kampf um diesen ja, 2. Tabellenplatz, den man ja noch möglichst halten möchte. Aktuell hat man ja noch zwar 2 Punkte Vorsprung, aber natürlich lauern dahinter ja die Teams und warten eigentlich nur darauf, dass ja der THW irgendwie Punkte liegen lässt. Und ja, sehr, sehr schade natürlich auch für ihn. Wir werden natürlich dann ihn noch ja, in der Zeit, die noch bleibt, bis er dann endgültig wechselt, ihn ein bisschen weniger sehen. Aber ist natürlich trotzdem ja schon auf jeden Fall ein Rückschlag für die Kieler, die jetzt natürlich gucken müssen, wie weit sie das irgendwie kompensieren können. Aber wir wissen es auch, die Kieler haben es immer bewiesen, dass sie das irgendwie hinbekommen. Und da bin ich immer sehr gespannt, wie das Team darauf reagieren wird und ob sie noch eine Nachverpflichtung tätigen. Dazu reden wir vielleicht mal später mehr, wollen uns jetzt weiter mit den Spielen beschäftigen und mit dem Team, was natürlich als auf den Ausrutscher von den Kielern hoffen möchte. Und zwar die Füchse Berlin, die gewonnen haben mit 35-25 gegen GWD Minden. Dann aus erst Halbzeit, die relativ ausgeglichen gewesen ist, haben die Füchse angezogen und mal ganz schnell klar gemacht, wer als Sieger vom Feld gehen soll.
Ja, bis zur 32. Minute hat Minden gut mithalten können, da stand es 18-17, sind eigentlich auch gut aus der Pause gekommen mit einem 2-0-Lauf, da dachte man, okay, vielleicht haben sie ja jetzt doch nochmal die Chance, das ähnlich wie Baling auch gegen Magdeburg lange zumindest eng zu halten und den Favoriten ein wenig zu ärgern, aber ja, danach gab es dann einen 4-0-Lauf für die Berliner und dann war es auch eigentlich schon entschieden, kurz danach in der 35. Minute. Und das haben die Füchse dann gut gemacht. Auch hier gibt es leider ja, ein paar Verletzungssorgen. Mal gucken, was mit Fabian Wiede ist. Auch er ist umgeknickt bei einer Abwehraktion. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht allzu Schlimmes ist. Aber auch da, wie er am Spielfeldrand lag und auch mit den Armen über dem Gesicht, sah das jetzt nicht so vielversprechend aus. Auch das wäre natürlich ein herber Schlag für die Berliner im Kampf eben um Platz 2. In Balingen jetzt am Mittwoch können sie es vielleicht noch einigermaßen wegstecken und verkraften, wobei man sagen muss, dass generell auch im Moment einige Verletzte und auch ein paar kranke Spieler hatten jetzt am Wochenende, die nicht dabei waren. Aber ja, vor allem gegen Flensburg im letzten Spiel, ja, wäre es natürlich extrem wichtig, wenn Fabian Wiede da bei 100% wäre. Jetzt hat er eine Woche dann wahrscheinlich Zeit, um sich zu regenerieren. Warten wir mal ab, aber ja, das sah leider auch nicht so gut aus. Hoffen wir einfach mal, dass es vielleicht nur in diesem Moment so dieser Schock war, weil es einfach eine unangenehme Situation war, dieses Wegknicken. Aber ja, warten wir mal ab, was da dann noch draus wird und hoffen einfach das Beste.
Ja, auf jeden Fall. Hoffen natürlich das Beste, dass er ja möglichst schnell wieder zurückkommt und dass er dann natürlich auch seinem Team helfen kann. Eine Verletzung wünscht man auf jeden Fall keinen. Also von daher gute Besserung an ihn. Und ja, wir Minden dann natürlich klar, das ist eine deutliche Niederlage gewesen. Hätte man natürlich ja, hoffen können, dass man vielleicht Punkte sammelt. Weiterhin sind sie aber trotzdem noch Platz 16, weil ja auch, wie wir es gerade hatten, die Balinger ja auch ebenfalls verloren haben. Das heißt, das ist 2 Spieltagen vor Schluss unten relativ wenig verändert, auch wenn jetzt Lübbecke durch den Sieg gegen Stuttgart ein bisschen näher rangerückt ist. Jetzt sind es nur noch 4 Punkte, die sie auf Platz 16 haben, aber natürlich trotzdem bei jetzt noch 2 ausstehenden Spielen wird das weiterhin eine sehr, sehr große Herausforderung, zumal sie auch noch das deutlich schlechtere Torverhältnis haben. Also von daher, ja, rechnerisch gibt es noch die Chance für die Lübecker, ob sie es wirklich schaffen werden, in den letzten 2 Spielen gegen Hannover-Burgdorf zu spielen und den Bergischen HC, wage ich noch so ein bisschen zu bezweifeln, aber zumindest sollte das dort erwähnt sein. Ja, und was wir definitiv schon sagen können, Tim, ist, dass die SG Flensburg-Handewitt nächstes Jahr nicht in der Champions League spielen wird, haben verloren in Lemgo mit 30-25. Und ja, was soll man sagen? Lemgo hat damit noch ja, kleine Hoffnung auf die European League.
Ja, und man muss sagen, das, was wir auch bei Flensburg jetzt die letzten Wochen immer wieder wiederholt haben, man sieht vor allem 2 Dinge. Zum einen, dass die Mannschaft halt wirklich komplett auf dem Zahnfleisch geht. Es ist wirklich gefühlt gar nichts mehr möglich. Selbst wenn man auch eine gute Torhüterleistung dann teilweise hatte, wo Kevin Müller seinen Mann auch wirklich lange hat im Spiel halten können mit 11 Paraden, 32%, am Ende eine Parade mehr als Peter Johannesson. Das war dann eben ein Ticken zu wenig für diese Flensburger Mannschaft. Und zum Zweiten, das Flensburger Spiel doch wirklich extrem abhängig von einem fitten und überhaupt einem spielenden Jim Gottfriedsson ist. Also das hat man gesehen. Er wurde relativ am Anfang geschont, kam dann irgendwie nur in der zweiten Welle mit in den Angriff und ist dann wieder rausgegangen. Also das war auch ein sehr interessanter Schachzug, der auch nicht so wirklich aufgegangen ist, muss man sagen. Und dementsprechend, ja, haben sie sich da extrem schwer getan, offensiv. Und auch in der Defensive einige unglückliche Aktionen dabei. Dementsprechend, ja, war es auch verwunderlich, dass Lemgo nicht so wirklich wegziehen konnte. Also Lemgo hat gefühlt einiges dafür getan, dass die Flensburger hier noch eine Chance, zumindest auf den Punkt, gehabt haben über eine lange Zeit des Spiels. Also ich glaube, das hätte man durchaus früher auch schon deutlicher stellen können. Aber am Ende ist es dann wirklich, haben sie sich dann in den letzten 10 Minuten noch absetzen können. Das war dann wirklich gut. Und jetzt auf Platz 6, mal schauen, irgendwie klang es im Kommentar auch so durch, dass es eben auch dieser 6. Platz eventuell schon für die European League reichen kann. Muss man mal natürlich abwarten, auch was Wildcards und so weiter für die Champions League angeht. Ich denke mal, das kommt dann wahrscheinlich vor allem in Frage, wenn es eben diesen 3. Champions League Platz geben sollte für ein deutsches Team. Also ja, muss man mal schauen, wie sich das so ausgeht. Aber ist auf jeden Fall, glaube ich, schadet es jetzt nicht, auf diesem 6. Platz dann mal zu stehen und mal zu gucken, was passiert. Und das wäre natürlich schon ein Riesenerfolg für Lemgo. Aber auch natürlich, wenn man sich so die letzten Wochen anguckt, man könnte jetzt auch Fünfter sein, wenn man ein, zwei Spiele, die man eigentlich gewinnen sollte, gewonnen hätte. Das ist so ein bisschen der fade Beigeschmack, den man so ein bisschen da hat bei Lemgo. Also es sind schon so ein Team, das gefühlt an einem guten Tag jeden schlagen kann, aber an einem schlechten Tag auch wirklich gegen jeden verlieren kann. Also das ist schon sehr, 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 sehr interessant über die letzten Wochen zu beobachten. Aber jetzt sind sie erstmal auf diesem 6. Platz, spielen jetzt ja gegen Göppingen am Mittwoch, also gegen den direkten Konkurrenten in der Tabelle auf Platz 5. Und dann geht es gegen Hamburg. Auch das, also ja, kann man durchaus beide Spiele gewinnen. Göppingen spielt dann noch in Kiel. Also das ist, also Platz 5 ist durchaus noch realistisch. Also das muss man auch sagen.
Ja, das ist definitiv noch realistisch. Also von daher, die Chancen bestehen weiterhin. Und ja, du hast recht, wenn sie diese Phase rund um dieses Aus in der European League, wo sie dann noch einige Spiele verloren haben, wo man das Gefühl hat, okay, es ist so ein bisschen diese Luft raus, dass sie dann da besser noch gewesen wäre, dann hätten sie ja dann noch bessere Chancen. Aber ich glaube, sie hat sich damals selbst nicht erträumt, dass sie überhaupt noch irgendwelche Chancen gehabt haben, zu dem Zeitpunkt noch in die European League zu kommen. Und jetzt ist, wie gesagt, die Chance da. Man kann es schaffen, wirklich sich jetzt nochmal zum zweiten Jahr in Folge dort zu qualifizieren für das europäische Geschäft. Das wäre natürlich schon mal ein riesengroßer Erfolg für den Verein. Aber dabei haben sie natürlich auch von Ausrutschern von anderen Teams profitiert. Aber dazu gleich mehr hier bei Anwurf, eurem Handballtalk. Ja, und jetzt sprechen wir weitere News und beziehungsweise ein, zwei Spiele noch aus der Bundesliga, die wir noch offen haben wollen, dort auf jeden Fall erwähnt haben, dass es noch den ein oder anderen Ergebnis gab. Göppingen hat gewonnen gehabt, 30-28 gegen die Rhein-Neckar-Löwen, hatten wir schon kurz erwähnt. Am Donnerstag gab es dort den Sieg. Dann hat der BHC daheim verloren gegen Melsungen mit 24-31, sodass Melsungen weiterhin auf Platz 9 bleibt und damit auch vor den Rhein-Neckar-Löwen weiterhin steht. Oder jetzt wieder vor den Rhein-Neckar-Löwen steht, so ist ja richtig. Und lass uns noch über das Duell sprechen von zwei Teams, die lange mit dabei gewesen ist im Kampf um die europäischen Plätze, jetzt aber verloren haben, also jetzt nicht mehr mit dabei sind. Wetzlar verliert dann daheim mit 24-27 gegen Leipzig, hat damit ihre Hoffnung auch begraben müssen insgesamt und dann noch bei zwei schwere Verletzungen davongetragen, beziehungsweise eins sogar schon vorher. Also beide Teams so ein bisschen, dann am Ende eine verlorene Saison.
Ja, durchaus. Vor allem jetzt bei Leipzig hatten sie eben eine Negativserie in den letzten Wochen. Die konnten sie jetzt zumindest stoppen nach 5 Niederlagen in Serie. Jetzt immerhin mal wieder einen Sieg. Auch da ging dann wirklich eigentlich guten Gegner, aber man muss auch sagen, dass Wetzlar eben jetzt auch schon ein bisschen gezeichnet ist. Das ist ja, Till Klimke wird nicht mehr spielen in dieser Saison mit einer Knieverletzung. Stefan Czavor hat sich jetzt auch leider schwer verletzt. Auch das ist natürlich echt bitter. Vordere Kreuzband gerissen, wird auch von rund 9 Monate den Wetzlarern fehlen. Das ist natürlich ein herber Schlag auch schon für die nächste Saison, weil er eben auch einer der wichtigsten Spieler im Team ist, in der Offensive ist. Und das ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr bitter, was jetzt so passiert, auch die letzten Wochen mit Verletzungen und so weiter. Bringt natürlich auch die ganze Belastungsdiskussion nochmal mehr hervor, was ja auch absolut verständlich ist. Und da muss man definitiv weiterhin was dran tun und schauen, wie man ja sowas am Ende der Saison in Spielen, die dann alles in allem teilweise auch einfach, in denen es um nicht mehr so viel geht, jetzt zumindest in dem Fall, einfach noch ein bisschen bitterer macht. Aber gut, gehört leider zum Profisport natürlich auch dazu, solche Verletzungen. Wie gesagt, Leipzig hat es von Beginn an eigentlich gut gemacht, konnte sich relativ früh absetzen, zur Pause schon mit 3 Toren vorne, konnten sich in der zweiten Hälfte dann auch zwischenzeitlich auf 7 Tore absetzen. Dann ist Wetzlar noch ein bisschen rangekommen, aber am Ende ein ungefährdeter Sieg für Leipzig, würde ihn auf jeden Fall nochmal gut tun. Jetzt zum Abschluss der Saison, aber du hast schon gesagt, dementsprechend für beide, was geht's um nicht mehr viel in den letzten beiden Spielen, nur noch um die Abschlussplatzierung dann am Ende, jetzt Wetzlar auf 7 mit 33-31 Punkten, Leipzig 1 Punkt dahinter auf Platz 8 und da geht's dann quasi mit Melsungen und den Rhein-Neckar-Löwen noch ein bisschen drum, wie gesagt, Lemgo 1 Punkt jetzt vor Wetzlar und so ungefähr ist die Ausgangsposition für die Teams. Für Wetzlar geht es jetzt nach Melsung. Auch kein einfaches Spiel. Und vor allem aufgrund der Personalsituation und Leipzig am Donnerstag gegen Magdeburg. Also auch da muss man mal schauen, was da dann machbar ist.
Ja, müssen wir auf jeden Fall mal schauen, wenn wir natürlich genau das Auge drauf haben, dann in der kommenden Ausgabe. Und wenn wir jetzt so mit den Spielen soweit durch sind, dann lass natürlich noch ein paar Personalien ansprechen und dann auch natürlich bei der HSG Wetzlar bleiben, denn sie haben noch eine Vertragsverlängerung bekannt gegeben. Und zwar haben sie den Vertrag mit dem Kreisläufer Adam Nüfall verlängert von 2023. Liefern noch, hat er jetzt bis 2025 unterschrieben. Ein starkes Vertrauensbeweis, den er durchaus hat beweisen können, dass er durchaus Potenzial hat, langfristig in der Bundesliga zu spielen.
Ja, absolut. Sowohl offensiv als auch defensiv hat er sich da wirklich gut einfügen können in der Mannschaft und ist auch, glaube ich, von Trainer Ben Matschke sehr hoch angesehen. Sehr, sehr wichtiger Spieler. Sagt auch, auf und neben der Platte ist er wirklich einer, der für die Mannschaft brennt und variabel einsetzbar. Dementsprechend auch wichtig im Gegenstoß der Wetzlarer. Auch das ist natürlich immer eine gute Sache, wenn so ein defensiv starker Spieler eben auch in der Offensive und auch im erweiterten Gegenstoß einfach gut einsetzbar ist. Da sind wir in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder drauf zurückgekommen, dass der Weg schon mittlerweile immer stärker dahin geht, weniger Angriff-Abwehrwechsel zu haben und da sehr variabel zu sein. Dementsprechend passt er da perfekt rein und eine sehr gute Verlängerung und ich glaube, das wird beiden Seiten noch sehr, sehr gut tun.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung gewesen. Wenn wir bei Vertragsverlängerung sind, dann lass uns dann auch bleiben bei einer weiteren Vertragsverlängerung und zwar bei einem absoluten Urstein. Hans Lindberg hat nochmal seinen Vertrag verlängert bei der HSG wirklich sehr, sehr gut nochmal verlängert bis 2023 nochmal für ein weiteres Jahr und greift damit hier auch den Torrekord an von Kyun Shin-yeon. Ob er es schaffen wird, schauen wir mal.
Ja, ich glaube, der Weg dahin ist noch ein bisschen lang, aber also wenn es einem zuzutrauen ist, dann ist es eigentlich Hans Lindberg, also auch in dieser Saison ja wieder wirklich absolut phänomenal, was er da Spiel für Spiel abliefert, steht bei 228 Toren, ist wirklich mit riesem Abstand auch der beste Torschütze der Füchse, also auf Platz 2 ist Jakob Holm mit 126 Toren, also da kommt ihm natürlich auch zugute, dass er die 7 Meter wirft, das ist natürlich auch ganz klar, 117 an der Zahl, aber auch das, wirklich eine sehr, sehr starke Saison mal wieder von ihm in diesem Jahr Und ja, das trotz seiner bereits 40 Jahre. Und also das ist schon einfach phänomenal. Das ist schon cool, dass er der Liga weiterhin erhalten bleibt. Ich glaube, das ist auch ja, ein Spieler, wo wir einfach so lange genießen sollten, solange er auf diesem Niveau spielen kann. Und ja, er ist der Meinung, dass das Ganze auch im nächsten Jahr noch so aussehen wird. Also ja, können wir sehr gespannt sein. Ich freue mich sehr, dass er, wie gesagt, den Berlinern und auch der Liga erhalten bleibt. Und ich glaube, da können wir uns auch in der nächsten Saison wieder auf einige schöne Partien von ihm freuen.
Ja, definitiv, darauf freue ich mich schon sehr. Er ist ein sehr, sehr schöner Spieler, also von daher wird man sicher sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie er dann natürlich dann nochmal in seinem nächsten Jahr, ob er wirklich weiterhin auf diesem Niveau weiterhin spielen kann oder nicht. Also schon sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ja, dann lass uns dann bevor wir zu GWD Minden kommen, die ja nach Folger verpflichtet haben, noch zu der aktuellen Saison, denn der THW Kiel hat auf die Verletzung von Henrik Pekela reagiert und ja, einen erfahrenen Mann zurückgeholt, und zwar Beate Mürhol wird den Verein für die kommenden Wochen unterstützen nochmal.
Ja, das ist in der Tat auch wieder eine sehr interessante Nachverpflichtung, ähnlich wie er im letzten Jahr Henning Fritz dann noch nach Flensburg zurückgegangen ist und zurückgekommen ist in die Bundesliga. Immer wieder interessant, sowas zu sehen im Handball. Hatte ja bei den Olympischen Spielen in Tokio sein letztes Spiel absolviert im Viertelfinale, danach kein Spiel mehr gemacht. Und ja, er hat gesagt, als der Anruf von Viktor Szilagyi kam, musste er nicht lange überlegen. Natürlich hat er auch jetzt nochmal die Chance, die Champions League zu gewinnen, auch wenn es natürlich jetzt vor allem nach der Sargosen-Verletzung extremst schwierig hier werden wird, im Halbfinale gegen Barcelona schon allein weiterzukommen. Aber alles in allem, ich glaube, im Spiel gegen Hamburg hat er jetzt 2 Tore geworfen, also ein, sagen wir, solider Einstand, einmal ein bisschen Pech gehabt mit dem Pfostentreffer, also ein dritter Treffer wäre da durchaus drin gewesen, aber ja, an sich natürlich viel Erfahrung, auch da wird er nicht lange brauchen, um sich zurechtzufinden, einfach für ein bisschen Entlastung auch für Patrick Wiencheck da im Kreis zu sorgen und dementsprechend, ja, eine sehr interessante Geschichte mal wieder und schauen wir mal, was für eine Rolle er dann spielen wird, auch natürlich auf der Platte, aber ich glaube vor allem auch neben der Platte könnte das schon sehr, sehr interessant werden und auch für den jungen Kreisläufer, den die Kieler noch haben mit Leon Ciudad, ist es glaube ich auch eine sehr interessante Geschichte, von ihm jetzt nochmal ein bisschen was zu lernen, Training und so weiter, also ja, schauen wir mal, was daraus wird. Aber alles in allem durchaus auch verständlich, dass sie da auf der Position dann nochmal mit Blick auf das Final Four ein bisschen was machen.
Ja, das denke ich doch, denke ich damit sie hat auch. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob sie da wirklich vielleicht noch jemanden holen dann für Rückraummitte, der dann vielleicht ein bisschen auf die Verletzung von Sander Sargosen reagieren kann. Ja, und dann lasst uns zur GWD Minden kommen. Ich habe es ja schon ein bisschen angekündigt, denn dort ist jetzt bekannt geworden, dass Christian Zeitz keinen neuen Vertrag bekommt. Dort trennt man sich jetzt nach der Saison und man hat jetzt schon den Nachfolger bekannt gegeben, auch für Christoph Reiske, der ebenfalls nicht weiter bei der GWD spielen wird im nächsten Jahr. Und zwar kommt Matthias Bitsch aus Dänemark.
Genau, 1,92 großer Linkshänder, ist bei Skanderborg Aarhus unter Vertrag gewesen bisher und konnte jetzt in der laufenden Saison in Dänemark 110 Tore werfen, dementsprechend ja, ein sehr torgefährlicher Halbspieler, der sich in den letzten Jahren immer gut weiterentwickelt hat. Man sieht in ihm das Potenzial für eine ähnliche Rolle auch in der Bundesliga. Frank Carstens hat sehr von seiner Schnelligkeit und Spielfähigkeit geschwärmt. Dementsprechend, ja, schauen wir mal, wie er sich einfinden wird. An sich glaube ich, vor allem offensiv könnte das dann schon mal ein Upgrade werden, was Zeitz angeht. Vor allem, wie das dann defensiv aussieht, muss man mal schauen. Aber ich glaube, das ist dann auch ganz, ganz gut für Minden da, vielleicht nochmal ein bisschen sich zu verjüngen und schauen wir mal, wie er dann in der kommenden Saison in der Bundesliga einschlägt.
Ja, bin ich auch sehr gespannt und ja, mal gucken. 1,92 ist nicht unbedingt der größte Rückraumspieler damit, wahrscheinlich eher ein bisschen kleiner, wuselig, aber natürlich trotzdem eine Rolle, die er durchaus auch einnehmen kann. Ja, da sollte auf jeden Fall noch erwähnt werden, dass Mait Patrail die Rhein-Neckar-Löwen verlassen wird. Dort bekommt er keinen neuen Vertrag im Sommer. Hat man sich da jetzt zu entschieden, auch wahrscheinlich mit Sicherheit, um einfach diese ja, Defensivexperten, die man ja immer wieder im Kader hat, bei den Löwen einfach ja nicht mehr damit dabei zu haben, sondern sich wirklich dann auch auf die aktuelle Situation im Handballzweck ja, weiter zu fokussieren, dass man wirklich dann weniger Angriff-Abwehr-Wechsel hat. Dann sollte auf jeden Fall noch erwähnt sein, dass der RK Zagreb nochmal zugeschlagen hat, hat sich Vuko Borosan geholt. Sehr überraschend, dass sie sich den Mann von der Vardar Skopje haben sichern können. Das war schon wirklich sehr, sehr überraschend. Und am Ende dieses Männerteils wollen wir auf jeden Fall noch darüber eingehen, dass ja Elingur Richardson, der Trainer der Herren-Nationalmannschaft von Niederlande, seinen Vertrag nicht verlängern wird in den Niederlanden. Man konnte sich nicht auf einen Vertrag einigen, wie es aus den Niederlanden heißt. Und das natürlich, Tim, ist schon eine große Überraschung angesichts der Erfolge, die er gefeiert hat mit der Niederlande, ja jetzt zuletzt beim großen Turnier bei der EM, ja.
Ja, man kann ja generell, also die Entwicklung der Niederländer ist ohne Erlingo Richardson eigentlich nicht, wäre nicht so passiert. Er war seit Oktober 2017 Nationaltrainer. Und ja, unter seiner Führung hat sich dieses Team wirklich sehr, sehr stark entwickelt. Im Jahr 2020 nahm man das erstmal an der Europameisterschaft teil, dementsprechend 2022 dann auch nochmal dabei gewesen. Das war dann natürlich der nochmal größere Durchbruch, wo man dann eben auch in die Hauptrunde eingezogen ist, man Umgang geschlagen hat und so weiter. Also, ja, muss man jetzt mal schauen, wie das Ganze aussieht, und weitergeht dort, wer jetzt als nächstes kommt. In den Playoffs zur WM sind sie ja in Portugal, gescheitert. Dementsprechend, ja, muss man mal schauen, wie sich das dann entwickelt. Aber ich denke mal, zur nächsten Europameisterschaft werden sie auch wieder absolut im Kreis der Teams sein, die dafür in Frage kommen für eine Teilnahme. Muss man mal schauen, aber ja, ich bin da sehr gespannt, wer da als nächstes kommt. Ob es vielleicht dann diesmal ein niederländischer Trainer macht. Die ja, sind ja jetzt auch nicht allzu schlecht, muss man ja auch sagen. Gibt es ja auch einige gute. Oder ja, mal schauen, wer da dann so folgt. Aber alles in allem wirklich eine sehr überraschende Entscheidung von beiden Seiten, muss man schon so sagen.
Auf jeden Fall sehr überraschend. Also da habe ich auch nicht mit gerechnet, dass man sich nicht auf einen neuen Vertrag darauf einigen kann. Das war es jetzt dann soweit zu dem Herrenteil. Wollen wir jetzt eine kurze Pause machen. Dann gibt es gleich ein Kurzinterview von Tim mit Björn Paasen, mit dem wir beim Frauenhandball auch über das Champions League Final vorgesprochen haben. Und danach nochmal einen kurzen Newsblock zu den Frauen. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Anwurf, der Handball-Talk. Und wie Sebastian gerade schon angekündigt hat er jetzt erstmal eine kleine Sprechpause, denn ja, ich habe einen Gast, den wir hier herzlich willkommen, und zwar Björn Paasen. In der Handballwelt, denke ich mal, auch einigen bekannt. Dementsprechend, ja, ein herzliches Willkommen an dich, Björn. Schön, dass du dir Zeit nimmst für mich.
Hallo Tim, gerne.
Und ja, unser kleines Gespräch geht natürlich über das Final Four der Frauen in der Champions League, das vor ja, wenigen Minuten zur Zeit der Aufnahme zu Ende gegangen ist. Und wir haben zunächst einmal quasi das Traumfinale gesehen. Ich glaube, das kann man so sagen. Es sind die beiden Teams, die letzten Jahre diesen Sport auch durchaus dominiert haben. Und ja, Vipers Christian Sand gegen Jör. Am Ende gewinnt Christian Sand mit 2 Toren Vorsprung und sichert sich den Titel zum zweiten Mal in Folge. Hättest du das vor dem Turnier auch schon so gesehen, dass es am Ende auf diese beiden Teams hinauskommt?
Also bei der Frage auf jeden Fall ein klares Ja. Nach der Auslosung der Halbfinals konnte man von diesem Traumfinale dann auch schon reden. Man muss ja sehen, Gyor spielte gegen Esbjerg, Vipers gegen Metz. Und die Vipers hatten gegen Metz ja einiges gut zu machen. Gegen die haben sie zweimal in der Gruppenphase verloren. Ja, also mit dem Finale konnte man nach dem Saisonfinale auch wirklich rechnen.
Was macht denn diese beiden Teams aus, dass sie jetzt in den letzten Jahren auch wirklich so dominant aufgetreten sind? Also auch wenn man sich die Final Four-Statistiken der beiden Teams anguckt, Gyor jetzt mit 11 Siegen in 14 Spielen bei Final Fours, die Vipers haben jetzt 5 ihrer 6 Spiele gewonnen. Also das sind ja auch wirklich dann in diesen entscheidenden Momenten zwei Teams, die einfach unfassbar stark sind und quasi für dieses Spiel gemacht sind. Was macht diese beiden Teams da so stark?
Ja, man kann es eigentlich auf einen ganz einfachen Nenner bringen, viele Norwegerinnen. Also, wenn man sich die Frauen-Nationalmannschaftswettbewerbe anschaut, die Norwegerinnen waren in den vergangenen Jahren wirklich immer das Maß aller Dinge. Und wenn man sieht, wie viele Norwegerinnen in Gjør spielen und dass natürlich bei den Vipers in Kristiansand noch mehr Norwegerinnen spielen, ist auch klar. Und ich glaube, es wird ja oft um diesen norwegischen Siegerwegen gesprochen. Ich glaube also, diese Norwegerinnen sind auf dem Punkt immer hoch motiviert, die sind individuell richtig gut, die haben eben diese Mentalität und sie haben eben in super vielen Spielen, egal ob mit der Nationalmannschaft oder mit den Clubs, haben sie die Erfahrung gemacht, wie es geht oder wie man wichtige Spiele dann auch gewinnt und dann eben auch bis zum Ende dann das durchzuziehen. Wobei man muss natürlich sagen, der MVP des Turniers wurde dann ausnahmsweise nach Norwegerin. Im letzten Jahr war es ja noch die Reistart von den Vipers. Nein, das war eine Spielerin, die letzte Saison noch in der Frauenhandball-Bundesliga gespielt hat mit Markéta Jerabkova. Ist ja vor der Saison vom Thüringer HC zu den Vipers gewechselt. Hat 19 Tore an diesem Wochenende erzielt. Aber ich denke, die Vipers und Gjør, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, haben einfach eine individuelle Klasse und sie sind richtig eingespielt. Also auch wenn bei Gjør immer mal wieder 3 kommen, 4 gehen, die Mannschaft hat eben mit Ambrosch Martin auch einen sehr starken Trainer, was man natürlich auch von Ole Gunnar Gerstad bei den Vipers sagen muss. Aber sie sind eingespielt, sie haben internationale Klasse und haben die Erfahrung, in wichtigen Spielen eben voll da zu sein.
Und man muss ja sagen, dass sich natürlich auch hier und da einiges vor diesem Spiel dann natürlich auf die beiden Hauptakteurinnen, auch beide Norwegerinnen, sehr fokussiert hat mit Nora Mørk auf der einen Seite und mit Stine Oftedal auf der anderen Seite. Wobei man sagen muss, dass die beiden in diesem Finalspiel da eher schleppend reingefunden haben, also beide mit einem Tor nur in der ersten Halbzeit. Deswegen war es dann natürlich interessant zu sehen, welche Mannschaft das dann eher kompensieren kann. Und du hast sie schon angesprochen, Markéta Jerabkova mit einem sehr, sehr starken Spiel, 7 Tore, beste Torschützin geworden in diesem Finale. Und auch Isabel Gulden mit 6 Toren aus 8 Versuchen haben es da wirklich stark gemacht. Und zudem hatte man mit Katrine Lunde im Tor natürlich die Torhüterin, die das Ganze dann entschieden hat, auch wenn es am Ende 12-10 Paraden sind, also der Unterschied nicht allzu groß ist. Klar, bei einer 2-Tore, bei einem 2-Tore-Sieg sind es genau die 2 entscheidenden Paraden und vor allem, wann sie diese Paraden gesetzt hat. Das war, fand ich, sehr, sehr beeindruckend. Da waren einige dabei, wo das Momentum hätte nochmal auf Gjør-Seite springen können, bei 1-2 freien Toren, wo sie noch reinkommt. Das war schon sehr, sehr interessant zu sehen. Und was natürlich auch irgendwie für die Stärke von Kristiansand spricht, ist, dass Gjør alle 3 ihrer Torhüterinnen einsetzen musste, wollte, wie auch immer. Wie siehst du da diese Dynamik, also vor allem an diesem Wochenende, dass alle 3 Torhüterinnen auch wirklich viel da im Einsatz waren bei Gjør?
Also es gibt einen schönen Spruch der deutschen Rekordnationalspielerin Grit Jurak. Die hat ja auch 3-mal die Champions League gewonnen, 3-mal mit Italien Viborg. 2-mal stand Katrine Lunde dort im Tor. Katrine Lunde übrigens hat heute gemeinsam mit Cora Mørk 6-fache Champions League-Siegerin. Und Grit Jurak hat den schönen Satz geprägt, wenn du einen Titel gewinnen willst, musst du eine Sache haben, nämlich Lunde im Tor. Und das hat sich jetzt wieder gezeigt. Sie hatte 2019, hat sie sich mit den Vipers im Spiel um Platz 3 in Kreuzbandriss zugezogen in Budapest. Viele hatten gesagt, die Karriere endet und sie wollte letztes Jahr unbedingt wieder dabei sein. Und sie war die überragende Spielerin dann auch im Finale, als die Vipers gegen Brest gewonnen hatten. Und ich sag mal, die 12 Paraden von ihr heute, genau wie du sagst, sie waren in den wichtigen Zeitpunkten zu den spielentscheidenden Phasen. Und es zeigt, wenn Gjør alle 3 Torhüterinnen einsetzen muss, und wir reden da über Solberg, Klauser und Leno, das sind also 3 Weltklasse-Torhüterinnen. Das heißt, Lunde hat dieses Duell auf der Torhüterposition ganz klar dominiert heute. Und sie war für mich dann auch wieder eine der entscheidenden Spielerinnen. Natürlich, wenn Jerabkova mehr Tore wirft. Aber Lunde, man muss ja auch sagen, sie ist 42 Jahre alt. Und was sie da immer noch hält, das ist unglaublich. Und der Spruch von Grit Jurak, der hat immer noch Bestand. Und was man zu den beiden Spielerinnen, die du gesagt hast, sagen muss, ich habe gehört, Stine Oftedal hat sich gestern im Halbfinale die Nase angeschaut. Ging also etwas gehandicapt in das heutige Spiel. Und bei Nora Mørk, denke ich mal, war es von der Taktik gesehen, als Mørk eben einige Fehlversuche hatte, dann verlagert das Spiel eben auf die andere Seite, wo eben Jerabkova war. Und ja, Mørk haben im Endeffekt, sie hat 4 Tore gemacht, macht sie 4 mehr, wäre sogar erstmals in ihrem Leben Torschützenkönigin der Champions League geworden. Aber ich glaube, wenn man das Finale dafür gewinnt und zum 6. Mal die Champions League gewinnt, kann man sich damit auch trösten, dass sie eben nicht Champions League Torschützenkönigin wurde. Aber ich gebe dir recht, Nora Mørk war im Finale dann auch nicht mehr so präsent und bei Stine Oftedal ähnlich. Und Ich glaube, Gjør hängt dann doch noch mehr von Oftedal ab als die Vipers von Mörk. Beide absolute Weltklasse-Spielerinnen. Und ja, man muss ja auch sehen, wenn man sich den Spielverlauf anschaut, die letzte Führung von Gjør war das 10-9 irgendwann Mitte der ersten Halbzeit. Und was man dann nicht vergessen darf, der ganz wichtige Aspekt, wir haben heute einen Weltrekord gesehen, 15.400 Zuschauer in Budapest. Und gehen wir mal davon aus, dass davon 100 aus Norwegen waren, die für die Vipers waren, dann muss man mal sagen, diese unglaubliche mentale Stärke gegen eine solche Kulisse dann auch ein Finale zu gewinnen und wirklich ab der, ich glaube, 17. Minute die Führung nicht mehr aus der Hand zu geben. Es gab einmal ein Remis, aber Gjør hat eben nie mehr vorne gelegen.
Ja, und zu Oftedal, das soll jetzt gar nicht so klingen, als hätte sie jetzt ein katastrophales Spiel gemacht. Auch das, sie hat vielleicht nicht den offensiven Output, was die Tore angeht, gehabt mit nur 3 Toren, aber immerhin auch 6 Assists gehabt. Also das zeigte, dass sie trotzdem das Spiel noch sehr, sehr gut leiten konnte mit ihrer Erfahrung und dann sich quasi darauf so ein bisschen fokussiert hat. Was mich so ein bisschen überrascht hat, war, dass mit Estelle Nseminko eine Spielerin fast, also im Halbfinale so gut wie gar nicht offensiv eingesetzt wurde und auch heute erst relativ spät, am Ende damit 3 von 5, noch eine ganz ordentliche Quote gehabt. Hast du da irgendwie eine Idee, woran das lag, dass man vielleicht ihr noch mal ein bisschen mehr Chancen hätte geben können, weil also eine schlechte Spielerin ist die Offensive eigentlich nicht?
Eigentlich nicht. Vielleicht ist das dem Kader von Gjør einfach geschuldet, wenn man sieht, wer da noch alles im Rückraum drin ist. Also ich weiß noch, Estelle Nseminko hat einige sehr gute Turniere in den letzten Jahren gespielt und war dann auch wirklich in Finals, wenn ich jetzt an das Olympiafinale denke oder auch das Finale der Euro 2020 in Dänemark, da war sie eine der überragenden Spielerinnen. Ja, man muss eben sehen, wenn man die Verteilung sieht, überraschend mit Mette Hansen aus Dänemark, eben eine andere Spielerin, die genau auf der Position eben spielt von Nseminko. Die war eben effektiver und ja, es war das Wochenende der Französin, gebe ich dir absolut recht. Aber auch andere, wenn man dann sieht, dass andere Spielerinnen, wie zum Beispiel Noemi Hafra, die extra aus Budapest letztes Jahr verpflichtet wurde, die hat in der gesamten Saison sehr, sehr wenig gespielt. Das ist eine überragende junge ungarische Spielerin, aber hat dann eben angesichts der großen Konkurrenz im Kader von Gjør dann auch sehr wenig Spielanteile nur bekommen. Ja, also ich weiß auch nicht, was da war, aber es war eben, wenn man sich die Saisonstatistik anschaut, Gjør hat in der gesamten Saison 2 Spiele verloren. 2-mal gegen die Vipers, 1-mal in der Gruppenphase und jetzt das Finale. Vielleicht liegt ausgerechnet den vielen Norwegerinnen bei Gjør nicht das norwegische Spiel von den Vipers.
Ja, das kann durchaus sein. Ein Faktor, vor allem in der ersten Halbzeit, war natürlich auch die technischen Fehler. Also auf beiden Seiten war es sehr geprägt davon. Zur Pause 8 auf Gjør-Seite und nur 4 dann vermeintlich auf Christiansen Seite, aber auch da jetzt nicht wirklich überragend, was die Vipers da gespielt haben. Das hat sich in der zweiten Halbzeit ein bisschen gebessert. Aber das war dann auch nochmal so ein Faktor, der dann ja auch so ein bisschen dieses Comeback so ein bisschen verhindert hat für Gjør. Das ist dann natürlich auch in solchen Spielen, wir haben die Erfahrung in solchen Spielen schon angesprochen, natürlich auch etwas untypisch für die Mannschaft. Und ja, am Ende sichert sich Christian Sand den Titel zum 2. Mal in Folge. Du hast es schon gesagt, Nora Mörk und Katrine Lunde jetzt mit 6 Titeln. Wirklich sehr, sehr beeindruckend. Die Vipers, das 5. Team in der Historie, das den Titel verteidigen konnte. Also auch das historisch und ja, also wirklich wieder ein sehr, sehr schönes Handballfest. Und was ich mich da oder was mir so da in den Kopf gegangen ist, ist vor allem, wenn man sich die Kulisse drumherum anguckt, ist es das, was der European League zum Beispiel im Vergleich noch fehlt. Wirklich so ein fester Ort für dieses Final Four, weil sowohl in Viborg bei den Frauen als auch jetzt letzte Woche in Lissabon bei den Männern hat man ja schon gemerkt, sagen wir mal, um es positiv zu sagen, es ist noch Luft nach oben, was die Zuschauerzahlen angeht bei dem Final Four Turnier. Glaubst du, das wäre clever, auch da auf einen festen Standort zu gehen? Und wo würdest du den strategisch irgendwie verorten?
Gut, man muss es so sehen, als Lissabon dann ins Finale kam, waren die offizielle Zuschauerzahl war mal nicht 3.000, aber da waren ja 7.000 Leute, waren ja in dieser riesigen Halle. Genau diese Überlegungen werden ja angestellt, was man machen kann, eben im vorherigen Modus, wenn man die Männer European League oder den Männer EHF-Pokal vorher nimmt, war es ja eben so, da stand der Gastgeber im Januar fest und konnte dann auch mit dem Ticketverkauf beginnen und war dann ja meistens oder war immer eine Mannschaft, die dann auch beim Finalturnier dabei war. Mit dem neuen Modus ist es eben so, man muss mal das zweite Viertelfinale erstmal abwarten, um überhaupt zu wissen, wer beim Final dabei ist, hat dadurch weniger Zeit und die Gedanken werden bei der EHF ja gemacht, zu schauen, ob es Sinn macht, einen neutralen Spielort zu nehmen. Bei Männern mit Köln und bei Frauen mit Budapest ist das absolut etabliert. Und ich sage auch, bei Männern konnte man zu der Zeit, als man es in Köln gemacht hat, auch sagen, da ist eigentlich immer eine deutsche Mannschaft dabei. Jetzt war es viermal keine. Und bei den Frauen kann man eigentlich sagen, da ist Gio immer dabei. Also die waren seit 2014, gibt es jetzt das Turnier, die haben es einmal verpasst. Und wenn Gio dabei ist, ist die Halle eben auch voll. Deswegen geht man da auch mit Budapest kein großes Risiko ein. Man muss eben sehen, gerade in den European Leagues ist es dann natürlich so, wenn man eine super European League-Saison spielt, man ist ja nur deswegen European League, weil man sich nicht für die Champions League qualifiziert hat. So, wenn man eine super Saison spielt, ich sag mal, wie jetzt Bietigheim, die alles gewonnen hat, sind nächstes Jahr in der Champions League dabei, werden ihren Titel dort auch nicht verteidigen können, hat man eben nicht diese Konstanz an Mannschaften. Man muss ja sehen, in der Champions League gibt es ja sehr wenig Bewegung, wenn mal in einem Land eben eine andere Mannschaft mal Meister wird, wie in Deutschland jetzt, mal Dortmund, mal Bietigheim, oder in Dänemark wechselt der Mann auch häufiger, dass man dann eben sehen muss, wo geht man hin. Also man kann bei den Männern eigentlich sagen, eigentlich ist immer eine deutsche Mannschaft dabei, aber man hat eben jetzt in Köln auch schon das Champions League Final. Bei den Frauen kann man sagen, es ist entweder eine skandinavische oder eine südosteuropäische Mannschaft dabei. Das ist schon viel schwieriger, dort einen fixen Ort zu finden. Ich sage mal, man könnte ja denken, naja, man muss auch mal ein anderes Land daneben, also bei den Frauen nicht Ungarn und bei den Männern nicht Deutschland. Aber die Hallenkapazitäten, die finanziellen Möglichkeiten der Gastgeber, also wenn man da vielleicht, wie gesagt, nicht nur, weil es der Sitz der EHF ist, zum Beispiel bei den Frauen ein Turnier in Wien zu machen, weil ich sag mal, aus Südosteuropa ist in der European League immer was dabei und man ist eben auch schnell da. Aber man weiß eben nicht, wie sowas angenommen wird. In der Champions League war es immer so, am Anfang, die ersten 3, 4, 5 Jahre waren 60-70% der Zuschauer aus Deutschland. Das ist mittlerweile sehr international geworden. In Budapest sind 90% aus Ungarn. Aber man weiß eben nicht, ob man, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, man geht nach Paris, um das Männerturnier zu machen, was dort wäre, wenn keine französische Mannschaft dabei wäre. Ob dann viele Zuschauer nach Paris kämen, ich weiß es nicht. Das ist ein Spagat, der ist wirklich schwer. Und mit dem neuen Modus, dass man eben nicht mehr das Viertelfinale überspringen kann, wie es vorher bei den Männern waren, ist es wirklich eine Sache, da muss man es mal durchkalkulieren. Weil ich denke, für die Kürze der Zeit hat Lissabon das ganz gut gemacht. In Viborg, ich sag mal, die Halle war zu 70% gefüllt, eben mit den Fans aus Viborg und aus IK Sterning, direkt die Nachbarschaft. Muss man jetzt sehen. Aber ich weiß es nicht, ob das geht, ob man nicht dann doch besser sagt, okay, dann nehmen wir einen der potenziellen Halbfinalteilnehmer. Ich sag's mal so, es gibt eine Liga-Tabelle der Männer. Wären aktuell Füchse Berlin, SG Flensburg-Handewitt nächstes Jahr in der European League dabei. Und da denke ich mal vielleicht, Flensburg hat sowas noch nie organisiert, Berlin sogar schon zweimal. Vielleicht haben die Flensburger ja Lust, sowas mal zu machen.
Das werden wir dann sehen in der nächsten Saison. Zum Abschluss noch eine kurze Frage in Richtung Dortmund, die sich ja jetzt für die Wildcard beworben haben für die Champions League. Wie schätzt du da die Möglichkeiten ein?
Gut, ich sage mal, die Chancen sind dadurch natürlich besser geworden, dass die russischen Vertreter ausgeschlossen sind aus der Champions League. Das heißt, eigentlich der russische Meister war sowieso gesetzt und der russische Vizemeister, wir reden ja meistens über CSKA Moskau und Rostov, hat dann eine Wildcard bekommen. Das heißt, diese beiden Plätze müssen neu vergeben werden. Da wird natürlich ein Platz erstmal in der Setzliste der EHF dann die nächstbestplatzierte Nation bekommen. Aber ich denke, dadurch, dass Dortmund sich gut präsentiert hat dieses Jahr in der Champions League und dass Bietigheim eben als European League-Sieger sehr ambitioniert dort auftreten will, denke ich mal, hat Dortmund eine Chance. Aber man muss eben auch sehen, die EHF hat da Kriterien, die sind sportlich und die sind eben auch dahingehend, wie groß ist der Markt. Ob wir dann eine zweite deutsche Mannschaft nehmen oder dann doch lieber eine zweite Mannschaft aus Dänemark zum Beispiel oder ein ganz anderes Land, kann man ja mal sehen. Ja, es wird spannend. Also es gibt, wenn ich es richtig ausgerechnet habe, 4 bis 5 Wildcard-Plätze und vielleicht hat Dortmund da. Also die Daumen drücke ich auf jeden Fall. Das wäre super für den deutschen Frauenhandball, wenn Dortmund die Wildcard bekäme. Aber wie gesagt, aus sportlicher Sicht, denke ich, wäre das auf jeden Fall etwas. Die EHF hatte dieses Jahr eine Wildcard in die Türkei gegeben und es war nachher die einzige Mannschaft, die kein einziges Spiel gewonnen hatte. Ich glaube, dieses Experiment wird man da nicht mehr machen. Deswegen denke ich, ohne russische Vertreter hat Dortmund eine gute Chance, dorthin zu kommen. Gerade bei Deutschen sind Champions League Final Four. Finale wurde geleitet von Maike Merz und Tanja Kuttler. Was ich so gehört und gesehen habe, gab es keinerlei große Kritik an Schiedsrichterleistungen. Das heißt, nach dem EM-Finale der Männer mit Schulze Tönnies schon wieder ein Finale mit deutscher Beteiligung. Sehr schön.
Das würde ich auch auf jeden Fall so unterschreiben. Von daher, ja, auch da natürlich Glückwunsch an die beiden für dieses Finale und danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war es auch schon. Und bei uns geht es jetzt nach der Pause weiter mit einer letzten Entscheidung in der Handball-Bundesliga der Frauen und weiteren News, die so angetroffen sind in dieser Woche. Und ja, dann hören wir uns gleich wieder nach der Pause.
Ja, und jetzt nach diesem kurzen Interview und dem kurzen Überblick über die Champions League der Frauen kommen wir zurück und wollen uns natürlich auch mit der Frage beschäftigen. Ja, Dortmund hat sich für das Wildcard beworben. Tim, natürlich aus solcher Sicht hofft man, dass man dann zwei Teams mit dabei hat. Ob es dann natürlich funktioniert, wird man dann sehen, zumal ja auch noch dieses Thema, dass sie nicht angetreten sind in der Corona-Zeit, vielleicht ihnen ein bisschen wehtun könnte.
Ja, das könnte vielleicht so sein, aber ich glaube irgendwie, dass das jetzt auch schon wieder so lange her ist, dass es vielleicht kein so großer Kontrapunkt sein wird. Vor allem, wie gesagt, sportlich haben sie sich eben sehr weiterentwickelt in dieser Saison, auch sehr gute Spiele abgeliefert. Klar, man war im Achtelfinale dann eher chancenlos gegen Metz, aber Metz ist nun mal auch wirklich eine sehr, sehr starke Mannschaft. Und ja, generell, wie Björn es auch schon gesagt hat, ich glaube, das wäre extrem wichtig auch für den deutschen Frauenhandball, wenn sie hier diese Chance bekommen und bekämen. Das wäre schon echt, echt gut. Auch wie Dortmund es selbst angekündigt hat, wäre das natürlich auch ein gutes Zeichen für den Kader und auch für extern, für die Spielerinnen, die vielleicht in Frage kämen für einen Wechsel nach Dortmund. Dementsprechend, ja, kann man da echt nur hoffen, dass sie da die Wildcard bekommen.
Ja, wäre auf jeden Fall sehr gut aus deutscher Sicht. Wie gesagt, einfach natürlich, um den deutschen Handball natürlich zu unterstützen. Ja, müssen wir mal gucken, natürlich, ob es dann funktionieren wird. Wir werden es natürlich weiterhin genau im Auge behalten. Und Tim, dann lass uns vom europäischen Bereich wieder auf die Deutschen in die nationale Ebene zu sprechen bekommen. Denn dort, ja, gab es ja die Entscheidung, wer der letzte Teilnehmer in der Bundesliga ist. Denn die Relegationsspiele standen an zwischen Frischauf-Göpping und BSV Sachsen-Zwickau. Und ja, was soll man sagen, Sachsen-Zwickau haben es geschafft, sie haben das Heimspiel gewonnen mit 25-24 und das Rückspiel dann zwar verloren, aber nur mit einem Torunterschied und ja, damit haben sie es am Ende dann geschafft.
Ja, das Hinspiel sogar 25-21 gewonnen, Sachsen-Zwickau, also mit 4 Toren Vorsprung, deswegen war natürlich immer so ein bisschen Spannung drin, als Göppingen dann immer mal wieder mit 3 Toren vorne lag, aber es ist einfach nicht gelungen, diese 4 Treffer zu egalisieren final und dementsprechend ja, bleibt Göppingen jetzt zweitklassig und Sachsen-Zwickau schafft tatsächlich noch den Klassenerhalt. Das hätte man wahrscheinlich vor ein paar Wochen auch nicht unbedingt so gedacht, nachdem ja auch eben diese Geschichte mit der Nichtverlegung und so weiter und dem Sieg von Rosengarten aufgekommen ist. Dementsprechend, ja, muss man sagen, auch da im Rückspiel eine tolle Kulisse. 2698 Zuschauer in der EWS Arena in Göppingen haben da einen schönen Rahmen gegeben, muss man auch sagen. Und am Ende, wie gesagt, hat es für Sachsen-Zwickau gereicht. Göppingen ein paar zu viele Chancen am Ende vergeben. Und dementsprechend bleibt es bei einem Aufsteiger und bei einem Absteiger dementsprechend auch. Und ja, da, gut für Sachsen-Zwickau. Wie gesagt, sie haben jetzt auch schon einiges getan, was den Kader angeht, wie gefühlt alle Mannschaften in der ersten Liga. Und werden da wahrscheinlich auch nochmal, ja, durchaus einen Sprung machen können. Muss man mal schauen, was sich da vielleicht dann noch tut im Sommer. Aber ja, alles in allem wirklich ein sehr starker Endspurt, der dann noch belohnt wurde.
Ja, definitiv, der dann auch noch belogt wurde. Also von daher, das soll man auf jeden Fall positiv hervorheben. Gerade stark natürlich Torhüterin Nieles Kurske in beiden Spielen ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Einmal 40% von der Quote, einmal 39,5% von der Quote. Also da sieht man auch einfach, dass sie ja eine ganz, ganz wichtige Rolle in ihrem Team einfach eingenommen hat und das dann auch dafür gesorgt hat, dass man sich hier diesen Klassenerhalt einfach dann auch sichern konnte hinten raus. Ja, dann lass uns, du hast schon ein bisschen angesprochen, thematisch, das ein bisschen um die, ja, aktuelle Personalsituation beschäftigen, denn einige Teams sind ja gerade fleißig noch verpflichten, Spieler verlassen den Verein und so. Und lassen dann mit Borussia Dortmund machen, die ein bisschen aktiv geworden sind, auch aktiv werden mussten, haben jetzt 4 Spielerinnen geholt, 3 Talente und eine serbische Nationalspielerin.
Genau, wir können ja mal mit den 3 jungen Talenten anfangen, einfach für die Kaderbreite. Ich glaube, das ist durchaus wichtig, vor allem, falls sie die Wildcard bekommen, da für die Champions League aufzurüsten nochmal in der Breite. Ich glaube, das hat man schon gesehen, dass hier und da einfach ein bisschen die Luft dann auch hier und da mal raus war. Man hat mit Zoe Stenz vom TVB Wuppertal, Mareike Kusian vom VfL Wolfsburg und Nora Koten vom TV Aldekerk 3 junge Spielerinnen sich sichern können. Vor allem Nora Koten als 17-jährige U18-Nationaltorhüterin soll behutsam an den Bundesliga-Kader herangeführt werden. Ist dann jetzt die dritte Torhüterin hinter Yara ten Holte und der ja noch am Kreuzband verletzten Madita Kohorst. Und das ist wirklich eine gute Verpflichtung, soll jetzt in der Jugendbundesliga und auch in der dritten Liga erstmal herangeführt werden. Und da nochmal eine Option zu haben, ist, denke ich mal, nicht schlecht. Zoe Stenz ist Kreisläuferin, auch hier hat bereits Zweitliga Luft geschnuppert jetzt in dieser Saison. Auch hier gilt das Gleiche, sich erstmal über die dritte Liga ein bisschen weiterentwickeln zu wollen. Und ansonsten, Mareike Kusian ist eine Linkshänderin, auch sie U18-Nationalspielerin und konnte schon ein paar Erfolge vorweisen, Drittligameisterin geworden, 2-mal in der A-Jugend-Bundesliga gespielt, also auch da ist durchaus das Potenzial vorhanden, hat auch an der U18-EM teilgenommen in Slowenien im letzten Jahr, also sind alles wirklich entwicklungsfähige und junge Spielerinnen, auf die man achten sollte, wie gesagt, generell ja ein starker Umbruch bei den Dortmunderinnen und dementsprechend wichtig dann vielleicht auch nochmal eine erfahrenere Spielerin dazu zu holen, im rechten Rückraum mit der Serbin Sara Garovic von Bukovica Banja, die jetzt für ein Jahr unterschrieben hat, 27 Jahre alt, hat auch mit einer gewissen Abwehrstärke André Fuhr überzeugt und dementsprechend in dieser Saison das Halbfinale des European Cups, also der dritten Liga quasi im europäischen Clubhandball, erreicht. Und dementsprechend haben sie da eine erfahrene Akteurin auf halb rechts neben Anastasia Sivuka, die ja auch neu dazukommt mit 19 Jahren. Also auch da eine interessante Mischung. Ist jetzt insgesamt die 8. Neuverpflichtung des BVB. Wenn man das sich so anguckt, ist es schon echt, wie gesagt, ein sehr, sehr starker Umbruch beim BVB. Muss man mal schauen, wie schnell sich das Ganze dann finden kann. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Mannschaft. Das kann man, glaube ich, schon so sagen.
Ja, das wird es auf jeden Fall. Also das ist schon wirklich sehr, sehr krass, wie groß einfach der Umbruch in dem Kader ist. Da wird mit Sicherheit André Fuhr gefordert sein, da schnell eine Einheit zu formen, dass man dann möglichst dann in der kommenden Saison dann Bietigheim angreifen kann, die Serie von 53 Siegen dann auch möglichst schnell dort auch beenden kann. Ja, dann auf jeden Fall soll erwähnt werden, dass TuS Metzing auch noch aktiv geworden ist. Die haben sich vom Borussia Dortmund Viktoria Voth gesichert, die in der vergangenen Saison aber dort nicht spielen konnte aufgrund einer schweren Knieverletzung. Ist sie da überhaupt gar nicht zum Einsatz bekommen und möchte jetzt in Metzing neu durchstarten, 2-Jahres-Vertrag bekommen und möchte dort einfach dann gucken, dass es dann auch da wieder dann zu mehr Spielzeit reicht. Ja. Genau, dann machen wir weiter und beschäftigen uns mit 2 weiteren Spielerinnen, die verpflichtet worden sind, und zwar dem bei Neckarsulm. Die sind nochmal aktiv geworden und haben sich auf Linksaußen eine dänische U20-Nationalspielerin geholt und haben dann nochmal ein tschechisches Top-Talent zugeschlagen. Also auch da setzt man voll auf die Jugend in Neckarsulm.
Ja, und auch da sieht man wieder den Anspruch, den Neckarsulm hat für die neue Saison. Also mit denen, wie gesagt, wird man auf jeden Fall rechnen müssen. Die junge Dänin Lynn Johansen kommt, wie gesagt, aus Dänemark von Herning Ikast Handbold, die ja auch beim European League Final Four dabei waren in diesem Jahr. Und sie wird als großes Talent beschrieben. Herning Ikast hat sie da wirklich gut ausgebildet. Soll natürlich auch für einen guten Konkurrenzkampf eben auf der Seite, auf der linken Seite sorgen. Und da muss man mal schauen, wie das Ganze, wie sie sich da weiterentwickelt jetzt in der Bundesliga. 2021 hat sie auch dann schon bei der Europameisterschaft, an der Europameisterschaft teilgenommen mit Dänemark. Also auch da ist trotz der jungen Jahre schon eine gewisse internationale Erfahrung vorhanden. Und dazu kommt noch mit Anita Polakova eine tschechische Spielerin, du hast es gesagt, Torhüterin, zählt auch zu den Top-Talenten in Tschechien und ja, soll eben weiter aufgebaut werden. Natürlich hat man im Tor auch mit Sarah Wachter schon eine immer noch junge Spielerin im Dunstkreis auch der deutschen Nationalmannschaft natürlich, also auch da einiges an Potenzial, was dann da schlummert. Auch da, wie gesagt, sie ist 19 Jahre alt und soll sich da jetzt auch da behutsam weiterentwickeln. Und ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, auch Neckarsulm eine Mannschaft, auf die man achten muss und auch achten sollte in der nächsten Saison. Das ist schon sehr, sehr interessant, was sie alles so an Transfers bekannt gegeben haben bereits. Und auch da kann man sich echt drauf freuen, was die so anbieten werden in der kommenden Saison.
Ja, definitiv. Da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Da werden wir uns auch drauf freuen. Dann noch auf jeden Fall erwähnt werden sollte, dass Larisa Platten die HSG Bad Wilhelm Weipers verlassen wird, geht in die zweite Liga zum FSV Mainz 05 zurück. Und dann wollen wir den ganzen Podcast abschließen mit der letzten Personalie aus der Handball-Bundesliga der Frauen, und zwar Johann Peterson, der Trainer der TSV Bayern 04 Leverkusen, hat seinen Vertrag verlängert. Bis 2024 hat man sich jetzt einigen können und soll dann den Verein wieder bisschen mehr in ruhigere Fahrwasser bringen und dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr nach oben schielen.
Genau, ja. Hatte die Mannschaft im Dezember 2021 auf Rang 12 übernommen, in 4,5 Monaten das Ziel Klassenerhalt gesichert, auf Platz 9 dann noch geführt ins gesicherte Mittelfeld. Die Mannschaft hat sich da definitiv gefestigt und dementsprechend war das schon eine durchaus verständliche Entscheidung und dementsprechend absolut gut. Und auch generell für Leverkusen muss man auch sagen, für sie ein gutes Wochenende. Die A-Jugend ist deutscher Meister geworden im Heimspiel, im Finale gegen Blomberg-Lippe mit 23-18 gewonnen. Vor allem, wie gesagt, defensiv eine sehr starke Leistung. Auch das kann man nochmal erwähnen, waren auch einige sehr schöne Spiele dabei bei diesem Final Four. Also auch da ein sehr schönes Wochenende in Leverkusen, könnte man definitiv resümieren.
Genau, auf jeden Fall. Und da soll sicher dann auch eher dafür beitragen, dass auch einige dieser Talente dann auch den Sprung in die Bundesliga dann schaffen und dann diesen Verein auch entsprechend verstärken können. Das ist ja in Blomberg nicht anders, wo man einfach auf den Schwerpunkt, auf diese Jugendarbeit einfach liegt. Ja, damit wollen wir jetzt unsere heutige Ausgabe beenden. Wir hoffen, euch hat es euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eine Rezension da lassen bei iTunes oder Spotify mit der Möglichkeit der 5 Sterne, aber auch gerne kurze Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, was sind auch an Themen natürlich, die ihr euch wünscht, denn wie gesagt, die Saison ist jetzt fast bei allen durch, da sieht jetzt eine etwas längere Offseason auf uns zukommen, wir wollen aber trotzdem weiterhin regelmäßig Content liefern und mit den aktuellsten Themen im Handballsport beschäftigen, deswegen dürft ihr uns gerne Vorschläge machen, uns auch gerne natürlich folgen auf dem Social Media Plattform eurer Wahl, Facebook, Instagram, Twitter, habt ihr die Möglichkeit, uns gerne mit einem Like, einem Follow da das zu lassen, dürft uns auch dort schreiben, Kommentare da lassen, freuen wir uns auf jeden Fall und dann gibt's uns ja nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk.
Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.